Ja, guten Morgen miteinander. Letztes Mal war ich Mitte Januar hier und da sieht man mal, wie schnell die Zeit vergeht und wie schnell die Zeit rast und was mich da immer wieder stutzig macht, die Zeit vergeht so schnell und die Rentenzahlungen gehen so langsam. Also irgendwo ist da eine Diskrepanz dazwischen und ich bin noch nicht verhindert gekommen, woran das da liegt. Ja, Sibylle und ich, wir hatten dieses Jahr auch einige Ereignisse. Ich bin dieses Jahr 69 plus geworden. Ja, das Üble ist, ich bin im Fitnessstudio und da hat man so ein Ergometer und da muss man immer Alter und muss das Gewicht eingeben. Ich meine, das Gewicht das, ist zweitrangig, aber wenn ich das Alter eingeben muss, mit dem 7er vorne dann, also da tue ich mir manchmal schwer, dieses. Ja, zu handeln. Und es gibt, Tina hat vorher gesagt, 69a gibt es da also nicht. Ja, und Sibylle und ich, wir haben dieses Jahr unsere goldene Hochzeit gehabt. Und das Beste, was mir passieren konnte, war die Sibylle in dem Fall. Und wir haben es immer noch wunderschön zusammen. Und die Schmetterlinge im Bauch, sie fliegen einfach auch nur nach 50 Jahren. So. Nur kurz nochmal was. Ich habe vor kurzem ein Blatt gelesen, war sehr amüsant. In Anschlag in einer französischen Klosterkirche. Da ist gestanden, also ich kann es bloß so in etwa sagen, wenn Sie eintreten, rechnen Sie damit, dass Gott zu Ihnen spricht. Er wird es sicherlich tun, aber nicht übers Handy. Also schalten Sie es bitte aus. Wenn Sie mit Gott reden wollen, setzen Sie sich irgendwo hin und reden Sie mit ihm. Wenn Sie Gott sehen wollen, schreiben Sie während dem Autofahren ein WhatsApp. So, also, war ein ganz klarer Hinweis, der nicht empfehlenswert ist. Also, es sei denn, es sagt unbedingt jemand, ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Okay, ja, wie der Josef schon angekündigt hat, Orientierung in schwieriger Zeit. Dazu zwei Verse, Sprüche 27, der Vers 1, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein einziger Tag bringen kann. Und in Jakobus 4, Vers 14, und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird, denn was ist euer Leben? Es ist nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet. Ich habe dann einen guten Satz gelesen, der heißt, nicht von mir ist der, und da hat es geheißen, Wissen nennen wir den kleinen Teil unserer Unwissenheit, den wir geordnet gebracht haben. Das ist auch eine Definition. Ich kann sie zwei, drei Mal lesen, um die zu verstehen, aber wir wissen zwar auf der einen Seite sehr viel, und doch wissen wir auf der anderen Seite noch erschreckend wenig. Und das Interessante ist, auch wenn sich das Wissen der Menschen vervielfacht und vervielfacht hat, die Frage ist, was können wir daraus für einen Nutzen für uns ziehen? Sind wir deshalb sicherer geworden? Wir haben nicht mit Donald Trump gerechnet, als Beispiel. Kim Ung-sung, oder wie er sich nennt. Also, wir sind nicht sicher geworden. Ist der Friede in der Welt sicherer geworden, trotz unserem vielen Wissen? Ist unser Wirtschaftssystem dadurch sicherer geworden? Sind unsere Ehen dadurch sicherer geworden, trotz dass wir uns die Rübe mit Wissen vollstopfen? Haben die Menschen dafür trotz diesem Wissen weniger Zukunftsangst? Also ich denke, das ist alles nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen sind ängstlich, die Menschen wissen nicht in unserer Zeit mit der Orientierung, was ist los auf dieser Welt. Im Moment scheinen ja irgendwo auch politisch viele Dinge ein Stück weit aus den Fugen zu geraten. Und wir sind trotz unserem Wissen nicht sicherer geworden. Und ihr Lieben, da ist es gut, dass wir einen Gott haben, der eine sichere und eine feste Burg ist. Da ist es gut, dass wir einen Angel und einen Festmachpunkt haben, auf den wir uns verlassen können. Da ist es gut, dass wir einen Gott haben, der uns in seinem Wort führt und der uns leitet. Das Schöne ist, wir Christen, wenn wir es wirklich ernst nehmen, auch in orientierungslosen und in schwierigen Zeiten, wir werden von Gott geführt und wir werden von Gott geleitet. Weil er hat gesagt, er wird uns nicht verlassen und er wird uns nicht versäumen. Wisst ihr, Gott geht nicht weg, wenn es eng wird. Gott geht nicht weg, wenn es schwierig wird. Gott ist nicht überfordert in diesen Dingen, sondern er ist da und er ist mitten bei uns. Wie gut ist es doch, dass wir einen Gott haben, der uns Gewissheit schenkt in dieser etwas schwierigen und in einer turbulenten Zeit. Und wir haben immer die Gewissheit, und er sagt es auch, ich bin mit euch, wer mag wieder euch sein? Das muss auch ich mir immer wieder sagen. Es gibt auch in schwierigen Situationen. Aber wir dürfen wissen, unser Gott, er hält zu uns. Unser Gott, er steht zu uns. Er selbst hat es uns zugesagt. Wir wissen, er ist treu und vor allen Dingen, ihr Lieben, wir sind wertgeachtet vor ihm. Wir sind nicht irgendwelche 0815-Typen vor ihm. Wir sind nicht irgendwelche zweite Kategorie oder wie bei allen nur zweite Wahl. Das sind wir nicht, sondern wir sind wertgeachtet. Schaut mal, ein Beispiel. Ein neuer 5-Euro-Schein, der hat doch einen Wert von 5 Euro. Und wenn er etwas älter ist und nicht mehr ganz so ansehnlich ist, hat er immer noch den gleichen Wert. Und wenn er verknüllt ist und verbudelt ist, dann sieht er zwar nicht mehr so gut aus, aber sein Wert ist der gleiche geblieben. Und wenn er etwas eingerissen und verschrieben ist, wenn er also unmöglich aussieht und auch noch verdreckt ist, aber 5 Euro sind es trotzdem noch. Und diesen Wert hat er behalten. Also das heißt, wir können verhagelt, wir können verknittert, wir können verstrubbelt, wir können ausstellen vor Gott, wie wir wollen. Die Wertachtung vor ihm, die bleibt, die haben wir. Auch wenn Lebenssituationen uns teilweise übel mitspielen, wenn Lebenssituationen an unserem Inneren also wirklich kratzen und machen und wir manchmal fast am Verzweifeln sind, der Wert vor Gott ist trotzdem der gleiche. Und ich finde es so schön, dass wir wertgeachtet sind vor ihm. Er macht keinen Unterschied. Er ist treu und er ist gerecht. Jetzt ist die Frage, wer ist denn dieser Gott? Er hat sich Mose vorgestellt, total unmöglich, als Mose ihn fragte, wer bist du? Da sagte er, ich bin, der ich bin. Ich weiß jetzt auch nicht, Tina, wenn du irgendjemanden triffst und sagst, wie heißt du oder was machst du, und der sagt, ich bin, der ich bin, dann wirst du vielleicht im ersten Moment denken, oh, zu viel Alkohol? Oder hat er, oder ist er irgendwie mit der Psyche nicht gut drauf oder so? Weil irgendwas, ich bin, der ich bin, ist ja normalerweise keine so prickelnde Antwort. Da weiß man eigentlich so viel wie vorher. Aber ich bin, der ich bin, das heißt, ich bin derselbe in Ewigkeit. Ich, Gott, bin der Unabänderbare. Egal, was sich in der Welt ändert, ich bin der Unabänderbare. Ich bin der Treue, heißt es da. Selbst wenn die ganze Welt untreu wird, ich bin der, ich bin, heißt, ich bin der Treue. Es heißt auch, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Es ist niemand, der vor ihm war und es wird niemand sein, der nach ihm sein wird. Und er heißt, ich bin der, der immer war und der immer ist. Und diese Serie, die könnte mir noch ein ganz schönes Stück fortsetzen, was in diesem Ich bin, der ich bin, was da dahinter steckt. Und das Schöne ist, wisst ihr, Gott obliegt nicht dem Wandel unserer Zeit. Darum können wir uns auf ihn so verlassen. Gott ist nicht irgendwie ein Freak, der immer etwas Neues, immer etwas anderes, wie der Josef schon angesprochen hat, teilweise unsere Politiker, die heute etwas sagen und morgen sagen, das ist überholt, das habe ich gestern gesagt, heute gilt was ganz anderes. Nein, was er uns einmal zugesagt hat, das bleibt für immer und ewig. Sind wir untreu? Und das sind wir alle irgendwo mal ein Stück weit. So haben wir trotzdem die Sicherheit, unser Gott ist uns gegenüber trotzdem treu. Ihr Lieben, das ist was im Wandel unserer Zeit. Das ist was in unseren unsicheren Zeiten. Wenn wir einen Gott haben, selbst wenn wir mal straucheln, auch wenn wir mal hinfallen, dass wir einen Gott haben, wo wir uns drauf verlassen können, der trotzdem treu ist. Auch wenn wir mal abhaken oder wenn wir mal irgendwas tun, das nicht okay ist. Er ist treu. Er bleibt treu. im Unterschied zu uns. Die göttliche Treue ist einzigartig, weil sie verbindet sich mit Wahrheit, mit Güte und mit Gerechtigkeit. Zu seiner Zeit wird Gott seine Zusagen erfüllen. Darin ist für mich keinen Zweifel. Wir haben ein anderes Zeitgefühl, wir haben ein anderes Zeitsystem wie Gott. Aber Gott wird seine Zusagen erfüllen, die er uns Menschen gegeben hat. Und wenn wir seinen Verheißungen glauben, die eine oder die andere, werden wir zu unseren Lebzeiten noch erleben. Weil Gott ist treu und es ist keine Lüge in ihm. Gottes Treue, sie zeigt sich zum Beispiel ganz besonders bei der Vergebung. Bei der Vergebung habe ich persönlich schon meine Schwierigkeiten. Also Dinge, die vor rund 50 Jahren passiert sind, wenn ich die abrufe, die sind nur sowas und glasklar und knallhart da. Also ich habe da schon oft meine Probleme damit. Gott ist treu, er vergibt. Und Vergebung, ihr Lieben, ist da notwendig, wo Sünde ist. Bloß, wir haben in der Zwischenzeit auch in den Gemeinden ein Problem. Es ist gar nicht mehr populär, in den Gemeinden über Sünde zu sprechen. Ja, wisst ihr, auch die Gemeinden Gottes, auch die ändern sich. Und wenn ich so manchmal rumkomme, schon viel rumgekommen bin, die Bezeichnung Pastor oder die Bezeichnung Gemeindeleiter ist irgendwo ein Stück weit überholt. Eigentlich müssten die Leute sich hauptberufliche Bauchpinsler nennen, weil vielen Leuten muss in der Gemeinde der Bauch gepinselt werden, damit sie bei Laune bleiben. Dass die Leute, man muss ihnen ja ein Stück weit schön tun, dass sie kommen. Man muss bitten, man muss flehen, man muss Zugeständnisse machen, dass sie kommen, um Gott zu begegnen. Das hat sich auch geändert. Vergebung ist da notwendig, wo Sünde ist. Ich sage doch, über Sünde zu sprechen, macht man sich in den Gemeinden oft keine Freunde. Und doch kann niemand sagen, er ist frei von Sünde. Wir Christen am allerwenigsten. Und was mir da fällt es mir natürlich am meisten auf bei Christen. Wenn jemand anders eine Sünde begeht, ja okay. Aber wenn Christen dementsprechende Sünden begehen, da sage ich meinem Herr, was hast du für ein Bodenpersonal beieinander? Herr, mit was gibst du dich jeden Tag ab? Weißt du eigentlich, was du dir angetan hast? Aber er muss es wissen, er ist treu und er ist gerecht. Aber durch den Geist Gottes und durch sein Wort wird unser Gewissen geschärft, sodass wir es auch erkennen, wenn wir in Sünde gefallen sind. Und deshalb dürfen wir das Thema Sünde in unseren Gemeinden nicht ausklammern. Auch nicht im Wirrwarr und im Durcheinander in den schwierigen Zeiten, und wo wir im Moment einfach auch drin stecken. Aber ihr Lieben, das Schöne ist, Gott hat einen Ausweg. Er hat einen Ausweg aus Schuld und er hat einen Ausweg aus Sünde. Schaut mal, diese ganze vielen Dinge, wie sie die letzten Jahre gelaufen sind, was ist denn das? Das sind doch im Grunde genommen Auswirkungen von Sünde in der Welt. Wenn wir unsere Wirtschaftssysteme betrachten, die alles andere von Gier, von Macht und von wer weiß was alles getrieben sind, von nicht genug bekommen, mit Ellenbogen wird gearbeitet, über den Tisch gezogen und dann demjenigen erzählt, die Reibungswärme, die er gekriegt hat, wenn er so schnell über den Tisch gezogen hat, würde sich um Nächtwärme handeln. Das ist alles verlogen. Sondern es geht um Gier, es geht um Macht, es geht um Einflusssphären, es ist Sünde. Wisst ihr, wenn ich so dran denke, gigantisch. Wenn die Menschen die 10 Geboten einhalten würden, die Gott uns gegeben hat, ich muss immer wieder staunen. Wir bräuchten kein Strafgesetzbuch, wir bräuchten kein bürgerliches Gesetzbuch, wir bräuchten wie unsere ganzen Gesetze. Wir bräuchten sie alles nichts, wenn diese 10 Punkte eingehalten wurden. Wir würden den Beruf des Rechtsanwaltes würden wir gar nicht kennen, weil wenn diese 10 Punkte eingehalten wurden, dann wäre das alles nicht mehr notwendig. Und vor allen Dingen, wenn wir Menschen es schaffen würden, diese 10 Punkte einzuhalten, würden wir vor vielen Situationen bewahrt bleiben. Die Präambel im Grundgesetz oder zum Grundgesetz beginnt mit den Worten: im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Steht ganz am Anfang in unserem Grundgesetz. Und wenn ich denn da so reinschaue, was so alles geschrieben wird, was so alles gemacht wird, was so alles getan wird, dann muss ich sagen, im Grunde genommen von einer Verantwortung vor Gott ist da nichts mehr zu spüren. Wenn wir Sünde bekennen, dann reinigt uns Gott von aller Ungerechtigkeit. Er versenkt sie im tiefsten Meer und er gedenkt ihr nicht mehr. Das Thema Vergebung ist ein Generalthema Gottes. Es zieht sich wie ein roter Faden durch das Alte und durch das Neue Testament. Und ohne Vergebung gibt es keine wirkliche und keine echte Gemeinschaft mit Gott. Vor allen Dingen auch in dieser schwierigen und oft orientierungslosen Zeit, wo wir leben, müssen wir eigentlich noch viel, viel enger an Gott rangehen, an Gott rankommen, Gemeinschaft mit ihm haben, damit wir in diesen Dingen auch widerstehen können, in den vielen Verführungen, die wir haben und einfach in diesem moralischen Wandel, der im Moment auch durch unser Land geht. Ohne Vergebung, ihr Lieben, gibt es kein neues Leben in Jesus Christus. Und Gott geht so mit Sünde um, der Sündelohn ist der Tod, sagt er. Und die Begleitmusik für den Wirrwarr dieser Zeit, sie ist die Sünde, schaut euch um. Fast jeden Tag irgendwo im Fernsehen sieht man es, diese sogenannte Clan-Kriminalität, wo sich überall auftut. Jetzt erst wieder diese Sache in Dresden, wo man davor ausgeht, dass es Clankriminalität war. Wir haben die Anzahl der Scheidungen hat einen unglaublich die Abtreibungen nehmen zu, Ehebruch, Mord und so weiter. Alles nimmt dementsprechend zu. Alles wird unsicherer, alles wird schwieriger, alles wird ein Stück weit unmöglicher. Und wir Christen, wir sind da mittendrin. Wir kommen da nicht raus. Wir können uns da nicht befreien. Wir leben da mittendrin und müssen versuchen, mit diesen Situationen umzugehen. Und wie gehen wir damit um? Wir haben nur eine Möglichkeit, zu Gott zu kommen und sagen, Herr, gib uns Orientierung in dieser Zeit. Und wenn du heute irgendwas gegen Homosexualität sagst oder gegen gleichgeschlechtliche Ehe und so weiter, dann bist du der Böse, dann bekommst du Anfeindungen, dann bist du ängstlich, dann bist du von gestern oder von vorgestern, dann bist du out, dann bist du nicht mehr in. Diese ganzen Dinge haben sich verschoben. Ich gucke immer wieder nach. In meiner Bibel steht immer noch das Gleiche drin. Wenn ich zurückdenke einige Jahre an die Finanzkrise, die wir hatten, das sind alles Dinge, die aus der Sünde heraus entwachsen sind und sind aus Gier entstanden und haben die Welt fast an einen Abgrund gebracht. Wisst ihr, es gibt in den Augen Gottes keine kleine Sünde und keine große Sünde. Kleine und große Sünden sind eine reine Einschätzung von uns. Weil, wenn es eine kleine und eine große Sünde geben würde, dann müsste es auch eine kleine und eine große Vergebung geben. Schon ganz klar, für eine kleine Sünde eine kleine Vergebung, ich sage jetzt mal in manchen Kirchen ein Vaterunser, für die großen Sünden ab 5 Vaterunser und so weiter. Also das mehr oder weniger, aber das ist sicher nicht der Fall. Es gibt nur eine Sünde. Es gibt nur eine Vergebung, es gibt nur eine und eine Gnade. Es gibt keine kleine, es gibt keine große Vergebung. Es gibt Vergebung. Fertig. Stell dir mal vor, du sagst zu irgendjemand was und eine Frau sagt dir, ich bin ein bisschen schwanger. Wäre ja lustig. Es gibt es nicht. Es gibt kein bisschen schwanger zu sein. Entweder ich bin's oder ich bin's nicht. Entweder ich habe Sünde oder ich habe keine Sünde. Ich habe Vergebung oder ich habe keine Vergebung. Ein kleines bisschen Vergebung und solche Dinge ist eine reine Einschätzung von uns. Stell dir mal in eine Rebe, oder kommt in der Bibel vor, oder nimm dir in Apfel vom Apfelbaum, wenn der abgefallen ist und der liegt einen Zentimeter neben dem Stamm, oder die Rebe liegt die Frucht liegt neben dem Zweig, dann vertrocknet sie. Egal, ob sie einen Zentimeter weg liegt, oder ob sie einen Meter weit weg liegt. Dieses kleine die kleine Distanz und die große Distanz haben überhaupt keinen Einfluss. Stell dir vor, du zwickst das Kabel durch und nimmst einen Zentimeter raus. Hat genau das gleiche Ergebnis, wie wenn du aus dem Kabel einen Meter rausschneidest. Das Licht brennt nicht. Ob das jetzt ein Meter ist oder ein Zentimeter, ich kann dir im Moment völlig egal sein. Es brennt nicht. Und so ist es auch. Kleine und große Sünde sind Einschätzungen von uns. Und jede Sünde, wissen wir, sie trennt ab von Gott. Und Gott, er nimmt Sünde sehr ernst. Und zwar so ernst, dass er sie nicht einfach übertünchen kann und übertünchen will. Sie muss hinweggetan werden, sie muss beseitigt werden, sie muss richtig entsorgt werden. Natürlich, wir können Sünde schönreden, wir können sie kaschieren, wir können sie wegdrücken. Aber das ist etwa so, wie wenn du eine schmutzige Wand zu Hause hast oder du hast eine schimmelige Wand und sagst, weißt du was, ich bin doch nicht blöd. Ich hole eine frische Farbe und das streiche ich drüber und du wirst diesen Schimmel mal die nächsten Tage nicht mehr sehen. Aber irgendwann kommt der halt wieder, weil er ist ja nicht entsorgt worden. Der ist ja nicht weg, sondern er ist nur zugepinselt worden. Er kommt immer wieder zum Vorschein und holt dich ein. In Afrika, wo wir eure Motorradtour gemacht haben, da würde man sagen, er kommt zurück wie ein Bumerang. Oder in Australien. Du wirfst sie weg und es kommt wieder zurück. Weißt du, du kannst deinen Müllbeutel ruhig in den Wald werfen. Dann hast du ihn los und er ist entsorgt. Aber er ist nicht richtig entsorgt. Und du hast ein schlechtes Gewissen. Hat mich vielleicht auch irgendjemand gesehen, als ich das Ding aus dem Fenster geworfen habe. Und vielleicht kommt Tage später, klingelt es an deiner Türe mit einem Mann, der so eine Mütze auf hat und so eine blaue Uniform anhat und der steht da und bringt dir dein Ding wieder zurück. Und so ist es auch der Müll unseres Lebens. Einfach ihn wegzuschmeißen, ihn einfach hinzutun, ihn einfach abzulegen, bringt uns nichts. Aber wir haben den Müll unseres Lebens. Es gibt Umladestationen. Und diese Umladestationen sind auch in den Gemeinden und sind am Kreuz. Und diese Umladestation, wie gesagt, sie hat das Kennzeichen des Kreuzes. Und das Umladen funktioniert nur, weil sich ein Unschuldiger zur Müllkippe gemacht hat. Weil ein Unschuldiger bereit war, den ganzen Schmutz, den ganzen Dreck, auch in unserer Zeit, in unseren unsicheren Zeiten, die viel durch Sünde entstanden sind, auf sich zu nehmen und hinwegzutun. Im Alten Testament, da gab es den Versöhnungstag, den Yom Kippur-Tag. Dort wurde einem Bock, dem sogenannten, da kommt das Wort heute noch her, der Sündenbock, es war ein makelloses Tier, das hätte ich fast gesagt, so wie wir, aber makelloses Tier, und ihm wurden symbolisch die Hände aufgelegt unter dem Bekenntnis der Sünde und wurde dann diese Sünden auf dieses Tier gelegt, auf diesen Sündenbock. Und dieses Tier musste dann sterben, worauf der Zuspruch der Vergebung erfolgte. Wisst ihr, Jesus war dieses Unschuldslamm, auf dem die Last der Sünder der ganzen Menschheit gelegt wurde. Der Mensch in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und du darfst das eine sicher sein und sicher wissen, egal was dir passiert, egal was dir Dummes vielleicht wieder läuft, egal was ist, er ist treu und er ist gerecht. Und du kannst an diese Umladestation, das ist die Schäle, die macht keine Betriebsferien, die hat keine Schlusszeiten. Du kannst 24 Stunden an 365 Tage kommen, nächstes Jahr sogar auch noch am 29. Februar, wenn es sein muss. Sie ist nicht geschlossen. Jesus war dieses Unschuldslamm, auf dem diese Sünde gelegt worden ist. Und Gott legt seine Gerechtigkeit nicht beiseite, damit er gnädig und barmherzig sein kann. Gottes Gerechtigkeit, sie steht über allem. Und dazu war es eben notwendig, dass sein Sohn für die Sünde, für die Unmöglichkeiten der Menschheit an dieses Kreuz gegangen ist und an diesem Kreuz gestorben ist. Und in unseren Zeiten, in unseren unsicheren Zeiten, wo wir vieles auch als Christen gar nicht mehr richtig einordnen können, wie das Ganze läuft, ist es viel mehr noch notwendig, dass auch wenn wir mal in so ein Strudel hineingerissen werden und wir es erkennen, dass wir wissen, Herr, hier ist die Umladestation. Gott drückt seine Augen nicht zu, damit er Sünde nicht anzusehen braucht. Gott richtet seine Augen auf das Kreuz von Golgatha, an den Ort, wo seine Gerechtigkeit zu seiner Zufriedenheit erfüllt wurde. Und ihr Lieben, genau das war doch unsere große Chance. Stellt euch vor, Jesus wäre nicht gestorben. Wir hätten ein jämmerliches Dasein und wir wären von Anfang an zum Tode verurteilt. Weil keiner kann das Gesetz zur Genüge und in der Fülle halten. Und wer an einem Punkt des Gesetzes schuldig wird, wird des gesamten Gesetzes schuldig. Also Jesus und dieses Kreuz von Golgatha, es war für uns, oder ist für uns, die einzige Möglichkeit, aus Sünde, aus dem Wirrwarr, auch von diesen Zeiten herauszukommen. Oft wird behauptet, so, wenn man so Dinge manchmal liest, oder so Biografien oder Abhandlungen über diese historischen Zeiten, da wird ja oft behauptet, es ging da nicht mit rechten Dingen zu, was es alles an erfunden ist und was es alles Mythos und so weiter ist. Aber wisst ihr, es ist, glaube ich, schon mit rechten Dingen zugegangen, weil Gott einfach gerecht ist. Und darum ist auch das mit gerechten Dingen, also ist es gerecht zugegangen. Gottes Treue, sie wird an seiner Gottes Treue wird an seiner Liebe deutlich, weil seine Liebe hört niemals auf. Dir kann was Dummes passieren. Du kannst total daneben sein. Du kannst neben dir laufen. Du kannst Dinge tun, wo du sagst, es ist gar nicht möglich, dass mir sowas passiert. Aber Gottes Liebe, sie ist trotzdem da. Und du hast jeden Tag die Möglichkeit, zu ihm zurückzukommen. Und wenn ich das auch so sehe, auch die, so, wenn ich das bei unserer Enkelin oder bei unseren Enkeln sehe, so mit 12, 14, 15 Jahren, wo überall diese gigantischen Verführungen liegen, am Handy, am Tablet, am Fernseher, an den ganzen Filmen und an dem ganzen Zeug, was so überall kommt. Es ist für diese jungen Leute nicht einfach und vor allen Dingen, wenn man dann in der Schule in sein will, man muss gewisse Dinge angeschaut haben, sonst stehst du daneben und es heißt, du bist out. Und ob die Dinge gut oder schlecht sind, das spielt in dem Moment gar keine Rolle. Irgendwo wollen sie mit dazugehören. Und da ist es manchmal schwierig, in der Spur zu bleiben und trotzdem zu wissen, wenn ich es erkannt habe, hier kann ich das umtauschen. Die Liebe Gottes, sie ist da, egal was mir passiert ist. Denn Gott selbst, er ist die Liebe. Und so wenig wie seine Liebe aufhört, so wenig hört seine Existenz je einmal auf. Die Liebe beherrscht Gottes Tun und beherrscht sein Handeln. Manchmal verstehen wir uns nicht, dass Gott aus Liebe Dinge tut, die wir gar nicht einordnen können. Gott aus Liebe Dinge tut, die wir überhaupt nicht verstehen. Gott aus Liebe scheinbar Dinge tut, die für uns im ersten Moment eine Katastrophe sind. Manchmal erfahren wir es noch hier im Leben, warum er so gehandelt hat. Manchmal müssen wir es stehen lassen und erfahren es. Aber ich bin überzeugt, wir werden es erfahren, wenn wir eines Tages bei ihm sind. Aber das ist die Liebe Gottes, die uns durch alle Situationen trägt. Auch durch schwierige Situationen in unserer heutigen Zeit. Auch in Situationen, wo irgendwie die Welt ein Stück weit aus den Fugen gerät. Wo nichts mehr, die ganzen Dinge, die wir als Normen, als Vorbilder kennen, das alles funktioniert im Moment nichts mehr. Alles wird irgendwo auseinandergerissen. Und wir verstehen das nicht mehr. Aber Gottes Liebe, ihr Lieben, sie trägt uns dadurch, weil wir wissen, wir sind von ihm geliebt und wir sind von ihm angenommen. Sie trägt uns durch den Wirrwarr dieser Zeit, sie trägt uns durch Finanzkrise und sie trägt uns durch Wirtschaftskrisen. Wisst ihr, es ist viel kaputt gegangen, es ist viel verloren gegangen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, die ersten Banken erheben bereits Strafzinsen für Geld, wenn du drauf hast. Das heißt, du musst sozusagen, wie wenn das Auto hinstellt, bringst deine Kohle auf die Bank und die verlangen eine Parkgebühr dort. Hier, vor 20 Jahren hätte man gesagt, vielleicht ist die verrückt, sowas gibt es ja gar nicht. Nein, du musst bezahlen, dass du denen Geld bringen kannst. Also es sind Dinge, die sind aus den Fugen geraten. Das müssen wir einfach sehen. Und wisst ihr, wichtig ist darum auch, wir brauchen in diesem Durcheinander dieser Zeit mehr denn je Menschen, die ihren Blick zu Gott erheben, die sich nicht so an diesem wirtschaftlichen, an dieser ganzen momentanen Situation ihren Blick auf dieses Sichtbare richten, sondern die bereit sind, ihren Blick zu erheben und ihren Blick auf Gott zu richten und ihn anzuflehen, zu ihm zu rufen, und ihn als Vorbild nehmen und sagen, Herr, ich verstehe vieles nicht mehr, aber ich merke, es läuft etwas nicht mehr rund, es läuft etwas schief, aber Herr, gib du mir Orientierung in dieser schwierigen Zeit. Wir brauchen keine Miesmacher, die alles noch runterreden, sondern wir brauchen Mutmacher, vor allen Dingen auch in den Gemeinden, dass wir uns in den Gemeinden nicht irgendwo in die Negativspirale ziehen lassen. Wir brauchen keine Gestalten, wir brauchen Gestalter, auch in den Gemeinden. Wir brauchen Menschen, die gestalten, die es fertigbringen, den Brüdern und den Schwestern, den Gläubigen, auch in solchen Zeiten Mut und Hoffnung zu machen und vor allen Dingen es schaffen, den Blick von diesen Menschen auf Gott zu richten. Dass die Situation oft gar nicht so schlecht ist, wie wir vielleicht denken. Die mag offensichtlich schlecht sein, aber dann wird eins übersehen, wir haben unseren Gott. Und er ist Herr in den Situationen. Wir brauchen keine Diskussion über das Tragen von Kopftüchern und so ein Zeug. Wir brauchen nicht Ethikunterricht an unseren Schulen. Viel dringender wäre es, dass wir einen vernünftigen Religionsunterricht haben. Wisst ihr, auch das sind Orientierungslosigkeiten in unserer Zeit. Es ist wieder interessant, jetzt auf Weihnachten hin, wie auch auf Ostern oder auf Pfingsten im RTL, da werden dann so Jugendliche gefragt, was ist denn Weihnachten, was ist denn Ostern, was feiern wir da? Ich sage, um Gottes Willen, weißt du, alles zusammenkommt, da wirfst du dich weg, wenn du das teilweise hörst. Also Wahnsinn, was da kommt. Es ist interessant, 90% stimmt einfach nicht. Also natürlich, die meisten sagen, freie Tage, das ist zwar richtig, aber das ist nicht der Grund von dem Ganzen. Also viele und trotzdem sehnen sich viele Leute nach Werden. Schaut euch mal so diese Bildungsreform, das ganze Zeug, was wir da haben, wo alles zu einem Durcheinander getragen hat. In der Zwischenzeit kannst du Schifffahrt mit so viel F schreiben, wie du gerade Zeit hast. Das sucht halt nicht mehr. Und das zieht alles mit ein Stück weit zu einer Orientierungslosigkeit. Oder wenn ich an die Hochschulreform denke, oder wenn ich an die Gymnasiumreform denke, G8, G9, wieder G8. Alles Dinge, die Orientierungslosigkeit in unserer Zeit weitergeben. Und es ist auch für mich Orientierungslosigkeit in unserer Tage. Und da ist es für mich immer wieder schön zu wissen, mag der Durcheinander noch so groß sein, ich habe einen Gott, der ein fester Fels ist, der ein Anker ist. Und wenn es um mich herum stürmt, und wenn es um mich herum hagelt, und wenn es um mich herum Grotten hagelt, dann weiß ich, in meinem Gott bin ich geborgen. In meinem Gott bin ich im Auge des Hurrikans, wo es ganz still und ganz ruhig ist. Mag sich auch um mich herum das Ganze, wer weiß wie, drehen, mögen es auch um mich herum alles durcheinander wirbeln, so weiß ich mich im Zentrum von Gott geborgen. Und ihr Lieben, Ist es für mich eine Beruhigung, dass ich weiß, ich bin bei Gott geborgen. Das ist das Schöne, Gott behält auch in diesen Zeiten den Überblick, den Durchblick. Und wenn wir uns auf ihn richten, wenn wir uns nach ihm orientieren, dann werden wir auch unbeschadet durch dieses Ganze durchkommen. 1. Mose 2, Vers 14, die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Es war wüst und leer, es war Chaos und dann kam Gott und er ordnete dieses Chaos. Er ordnete es in Tag, er ordnete es in Nacht. Er setzte die Sterne an dem Himmel, er sprach zu mir, bis hierhin sollst du gehen, hier sollen sich deine stolzen Wellen legen. Es wurde ein Ordnungsbegriff geschaffen, der bis heute seine Gültigkeit hat. Wir Kinder Gottes, ihr Lieben, das möchte ich einfach sagen, wir brauchen uns nicht zu ängstigen und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Natürlich werden wir uns manchmal ängstigen, natürlich werden wir uns manchmal fürchten. Aber wenn wir es dann schaffen, unseren Blick wieder zum Himmel hinzurichten, unseren Blick an Gott festzumachen, dann wird das vergehen, denn wir wissen, er ist bei uns, er hält uns an seiner starken Rechten. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und Gott, ihr Lieben, er behält nicht nur in der momentanen, Gott behält auch in den zukünftigen Situationen, er behält den Überblick. Er ist souverän über allem. Ihr Lieben, es passiert nichts, was er nicht weiß. Es passiert nichts, was er nicht im Endeffekt irgendwo seine Zustimmung ein Stück weit gibt. Schaut mal, im Wort Gottes heißt es, die Haare auf unserem Kopf sind gezählt. Logisch hat er bei der Bettina mehr zu tun wie bei mir, aber auch die meinen sind gezählt. Also Gott kümmert sich auch um Kleinigkeiten, das sieht man ganz genau. Also er legt auf solche Dinge Wert. Und stellt euch mal vor, die Vögel werden gefüttert, obwohl sie nicht sammeln. Also es ist so eine umfassende Versorgung da. Und darum bin ich mir sicher, er hat seinen Blick auf uns gerichtet und er behält uns im Auge. Und Gott beherrscht den Durcheinander dieser Zeit. Wenn es auch uns aus dem Ruder läuft, wenn wir auch oft denken, wohin läuft das Ganze wohl. Und vieles läuft aus dem Ruder, aber Gott ist in Kontrolle, auch wenn wir sie verloren haben. Ihr Lieben, wir dürfen wirklich erhobenen Hauptes sein, weil Jesus unser Haupt ist. Darum dürfen wir auch in diesen Situationen erhobenen Hauptes durch das Leben gehen. Wir brauchen uns nicht zu verstecken, weil wir Kinder des Höchsten und des Einmaligen sind. Wir brauchen uns nicht zu schämen, weil Gott sich für dich und für mich auch nicht schämt. Obwohl er da sicherlich manchmal seinen Grund dazu hätte. Wisst ihr, und alle und jede Situation, sie bietet uns immer die Chance, noch viel mehr wie bisher Botschafter Jesu Christi und Zeugen unseres herrlichen Gottes zu sein. Wir müssen es bloß erkennen, wir müssen es bloß formulieren, wir müssen es bloß artikulieren, wir müssen es bloß als Output rausgeben. Es gibt in allen Situationen, egal wie sie sind, die Möglichkeit, Gott zu verherrlichen, haben wir immer. Wir müssen vielleicht ein bisschen kreativ sein im Denken. Manchmal müssen wir den Mut haben, vielleicht auch manchmal die Lust dazu. Aber es gibt keine Situation, wo wir nicht so darstellen können, dass Gott darin verherrlicht wird. Und ihr Lieben, zum Schluss, die Botschaft lautet in Matthäus 28, Vers 20. Und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Und das macht mir Mut, das macht mir Hoffnung und deswegen kann ich auch mit 69 plus noch in die nächsten 10 Jahre gehen und kann meinen Blick darauf richten. Ich brauche nicht verzagen und mir irgendwelche Vorstellungen über was könnte krankheitsmäßig, was könnte altersmäßig und so weiter kommen. Ich habe einen Gott, wo ich weiß, er steht zu mir, weil ich zu ihm stehe.